NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages. Zunächst ein kurzer Überblick über einige Themen der Sendung. EU-Gipfel in Brüssel geht in die Verlängerung. Zähe Brexit-Verhandlungen verzögern Abschluss. Dazu heute auch der Kommentar. Flüchtlingsfragen ungelöst, die Kritik des CSU-Chefs Seehofer. Außerdem Schlagabtausch im Bundestag, erste Beratung des Asylpakets 2. Deutsche Rüstungsexporte auf Rekordniveau, Gabriel will Kontrollkommission einsetzen und wir berichten auch über den vierten Verhandlungstag im Detmolder Auschwitz-Prozess. Wegen des Streits über Reformangebote an Großbritannien geht das Spitzentreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel in die Verlängerung. Die Suche nach Kompromissen gestaltete sich heute zunehmend schwierig und der Zeitplan geriet erheblich in Verzug. Beim Gipfel will sich Großbritanniens Premier David Cameron mit den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs auf ein Reformpaket verständigen, das die britischen Wähler überzeugen soll, für den Verbleib in der Europäischen Union zu votieren. Sonst droht der sogenannte Brexit, der Ausstieg aus der EU, über den sowieso noch die Briten in einem Referendum abstimmen werden. Aber auch in der Flüchtlingspolitik ging es nicht voran, weil die türkische Regierung abgesagt hatte nach den Anschlägen von Ankara. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
Die Stimmung in Brüssel, eine Mischung aus großem Drama und kleinem Kammerspiel. Mal wurde in großer, mal in kleiner Besetzung gestritten, verhandelt und nach einem Kompromiss gesucht. Der britische Premier David Cameron schon am Vormittag in Kampfesstimmung, mit forschen Parolen nach ein paar Stunden Schlaf und einer kurzen Nacht. Wir haben Fortschritte gemacht, aber wir haben noch keinen Deal. Zuvor soll er Diplomaten gesagt haben, er werde bei diesem Gipfel notfalls dreimal das Hemd wechseln und lange bleiben, aber notfalls ohne Deal nach Hause gehen, wenn er ihn heute nicht bekommt. Schon am Vormittag sollte der Deal in trockenen Tüchern sein, besiegelt bei einem englischen Frühstück mit Schinken und Eiern. Dann aber auch zum Mittagessen und zum Kaffee am Nachmittag noch keine Einigung. Der britische Premier hatte seine Forderungen verschärft. Noch komplizierter wurde es am Nachmittag. Griechenland drohte plötzlich mit einer Gipfelblockade. Regierungschef Alexis Tsipras witterte offenbar eine gute Chance und bestand auf einem eigenen fairen Deal für Griechenland. Er werde die britischen Reformforderungen nur mitbeschließen, wenn er dafür in der Flüchtlingskrise entlastet werde. Zuvor hatte sich Tsipras mit Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Hollande getroffen. Danach hieß es, Tsipras wolle von seinen EU-Kollegen garantiert bekommen, dass sie ihre Grenzen bis Anfang März nicht schließen und ihn nicht mit einem Rückstau der Flüchtlinge alleine lassen. Eine Drohung, die viele Gipfelteilnehmer schon befürchtet hatten. Dabei hatte der Morgen nicht mal schlecht begonnen, wenn es um britische Forderungen geht.
Hier, glaube ich, kann man eine Einigung finden,
hatte Angela Merkel versichert und auch den Einigungswillen ihrer Kollegen bekräftigt.
Dass der Wunsch besteht, Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union zu erhalten.
Mit großer Unterstützung aus Berlin. Deutschland ist an einem starken EU-Partner Großbritannien interessiert. Angela Merkel hatte Cameron ihre volle Unterstützung zugesagt.
Wir sind bereit, hier einen Kompromiss einzugehen, auch wenn es schwerfällt.
Etwa wenn es um die Bankenkontrolle geht. Die Briten wünschen sich Ausnahmen für den Finanzplatz London. Berlin und London sind aber auf einer Linie, wenn es um den Kampf gegen Sozialmissbrauch geht, den Cameron mit Blick auf Zuwanderer aus ärmeren EU-Ländern verschärfen will. Selten war das Ringen so zäh bei einem EU-Gipfel, selten so voller Überraschungen, Verzögerungen und Unwägbarkeiten. Schon das andere große Thema, die europäische Bewältigung der Flüchtlingskrise, war auf Anfang März vertagt worden. Auf Druck Deutschlands wird es einen Sondergipfel geben. Auch hier noch keine Lösung, die alle überzeugt. Wir müssen auf jeden Fall eine Schlacht zwischen Plan A, B oder C vermeiden. Das macht überhaupt keinen Sinn, warnte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Das zerteilt die Europäische Union. Aber seine Warnungen wurden bis jetzt nicht gehört.
Die zähen Brexit-Verhandlungen, aber auch die ungelösten Flüchtlingsfragen sorgen also dafür, dass der EU-Gipfel bis morgen verlängert werden muss. Zum bisherigen Verlauf der Beratungen aus Brüssel. Ein Kommentar von Holger Roman.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und manchmal dauert es bis zum Schlusspfiff etwas länger. Die alte Fußballerweisheit passt auch auf die gegenwärtige Lage der Europäischen Union und auf diesen EU-Gipfel. Das schändliche Attentat von Ankara ist schuld, dass ein mit Spannung erwartetes Treffen der sogenannten Willigen vor dem Gipfel abgesagt werden musste. Ein Treffen mit dem türkischen Regierungschef, von dem sich vor allem Angela Merkel einiges versprochen hatte. Bei der viel zitierten europäischen Lösung in der Flüchtlingskrise wollte man einen bedeutenden Schritt vorankommen. Erreichen, dass die Türkei endlich ihr Versprechen einlöst, beim Schutz der EU-Außengrenze mitzuhelfen und kriminelle Schlepper wirksam zu bekämpfen. Alles in der Hoffnung, die Zahl der illegalen Grenzübertritte wesentlich und nachhaltig zu reduzieren, wie es im Abschlussdokument heißt. Doch das entlastende Signal, dass die Lage in den Asylzentren von Lesbos bis Lageso hätte entschärfen und ein nötiges Stück Kontrolle hätte wiederherstellen können, ist ausgeblieben. Stattdessen wurde die europäische Lösung wieder einmal vertagt. Nun soll es ein Sondergipfel Anfang März richten. Die Eurokrise lässt grüßen. Immerhin, auf ein paar gemeinsame Ziele hat man sich im Kreis der 28 verständigt. So soll die unsolidarische Praxis des Durchwinkens von Flüchtlingen beendet und die Regeln des Schengen-Raums wieder penibler beachtet werden. Doch ein Blick auf die Realitäten zeigt, dass das reines Wunschdenken ist. Und dass über den Weg zum gemeinsamen Ziel keineswegs Einigkeit besteht. Tatsache ist, auch für die Wir-schaffen-das-Kanzlerin hat die Nachspielzeit begonnen. Merkels ursprünglichen Plan, die Ankömmlinge gerecht auf möglichst viele EU-Länder zu verteilen, kann sie auf absehbare Zeit begraben. Zu groß ist inzwischen die Fraktion der Zäunebauer und Obergrenzenzieher. Der sogenannte Club der Willigen zu einem Häufchen der Wenigen geschrumpft. Fragt sich nur, wie lange Merkel diesem Druck noch standhalten kann und wann die türkische Karte, auf die sie alles gesetzt hat, endlich sticht. Europäische Endzeitstimmung herrscht aber auch auf anderem Gebiet. Um den drohenden Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU zu verhindern, ist man Premierminister Cameron weit entgegengekommen. Eine Notbremse gegen vermeintlichen Sozialmissbrauch ausländischer Arbeitnehmer will man London an die Hand geben. Eine rote Karte, die den nationalen Parlamenten künftig mehr Mitspracherecht bei Brüsseler Entscheidungen garantiert. Und der schöne Wahlspruch von der Ever Closer Union, der immer engeren Union, zu der EU-Europa einmal zusammenwachsen wollte, soll mit Rücksicht auf angelsächsischen Inselstolz beschnitten werden. Und weil all das offenbar nicht reicht und viele den Showkampf brauchen, um beim heimischen Publikum zu punkten, ziehen sich die Verhandlungen in die Länge. Dass der von beiden Seiten mit einer gehörigen Portion Theaterdonner inszenierte Britendeal am Ende kommt, ist wahrscheinlich. Ob er sich auszahlt und das Vereinigte Königreich EU-Mitglied bleibt, muss sich erst weisen. Abgerechnet wird beim Referendum, womöglich am 23. Juni, rein zufällig, schon wieder ein Gipfeltag.
Holger Roman kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In München zeigte sich CSU-Chef Horst Seehofer unzufrieden mit den Brüsseler Verhandlungen und forderte heute ein schnellstmögliches Treffen der Berliner Koalitionsspitzen. Nikolaus Neumeier berichtet.
CSU-Chef Horst Seehofer kündigte an, dass die CSU weiter an ihrer Forderung nach effektiven Grenzkontrollen und nach einer Obergrenze festhalten werde. Seehofer zeigte Verständnis, dass der EU-Gipfel wegen der Ereignisse in der Türkei kein Ergebnis erbracht habe. Die CSU-Positionen blieben aber auf der Tagesordnung.
Was jetzt die nächsten Wochen angeht, bekräftigt die CSU ihre Positionen zur Ordnung und Steuerung der Zuwanderung und sie wird ihren Kurs uneingeschränkt und konsequent fortsetzen.
Seehofer forderte ein unverzügliches Handeln und ein Treffen der Parteichefs von CDU, SPD und CSU. Diese sollten die schon einmal getroffenen Vereinbarungen zum wirksamen Grenzschutz noch einmal bestätigen.
So schnell wie möglich zur konkreten Umsetzung dieser Vereinbarung. Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass hinreichend effektive eigene Grenzkontrollen, also an den Binnengrenzen, durchgeführt werden und dass die Zuwanderung nicht unbegrenzt erfolgen kann.
Mit seiner Forderung nach Obergrenzen sieht sich der CSU-Chef inzwischen von fast allen europäischen Ländern bestätigt. Skeptisch bewertet Seehofer eine Einigung mit der Türkei. Man dürfe sich nicht auf die Türkei allein verlassen. Die CSU sei außerdem gegen eine Vollmitgliedschaft und eine Visafreiheit für die Türkei.
Im Bundestag wurde heute zum ersten Mal über das sogenannte Asylpaket 2 beraten. Der Zuzug von Flüchtlingen soll damit verringert und besser gesteuert werden, so hat es die Bundesregierung Anfang Februar beschlossen. Unter anderem geht es um beschleunigte Asylverfahren und die Aussetzung des Familiennachzugs subsidiär Schutzberechtigter um 2 Jahre. Das betrifft Flüchtlinge, die eine Aufenthaltsberechtigung erhalten, weil sie nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren können, wie beispielsweise Syrer. Regierungsparteien und Opposition lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch. Während die Regierung die Änderungen als angemessen und nötig verteidigte, sprach die Opposition von einem Paket der Grausamkeiten. Janina Lückhoff fasst die Debatte zusammen.
Deutschland bleibt ein Land mit Herz und ein Land mit Regeln.
Und ein Land, das heute weitere Regeln in der Flüchtlingspolitik auf den Weg gebracht hat. Regeln, die nach Ansicht vieler an Herz vermissen lassen. Innenminister de Maizière hat bei der ersten Lesung des sogenannten Asylpakets 2 im Bundestag seinen Gesetzentwurf verteidigt. Ja, es sei eine Verschärfung des Asylrechts, räumte er ein, aber sie sei nötig und angemessen.
Die vorliegenden Maßnahmen bilden einen gerechten Ausgleich zwischen dem berechtigten Interesse an Begrenzung und unseren selbstverständlichen Verpflichtungen für Menschen, die Schutz brauchen.
Wie schon beim Zustandekommen des Gesetzentwurfs war die Debatte über die geplante Einschränkung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte besonders hitzig und emotional. De Maizière:
Die Einschränkung des Familiennachzugs mag hart erscheinen. Ist hart, einverstanden? Sie ist aber notwendig, um eine Überlastung der Aufnahmesysteme in unserem Land zu verhindern.
Dem widersprach die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Amtsberg.
Das ist einfach falsch, ja. Und bedauerlicherweise ist es so, dass lediglich 18.000 Menschen im vergangenen Jahr von diesem Recht Gebrauch machen konnten. Das ist doch nicht so, dass wir überrannt werden von einer Situation, mit der wir nicht umgehen können.
Auch Linken-Fraktionschef Bartsch beklagte an dieser Stelle die Herzlosigkeit der Bundesregierung.
Na, unser Auffassung ist das rechtswidrig. Aber vor allen Dingen ist das doch unchristlich und ist auch unmoralisch. Sie haben von Respekt gesprochen. Was ist denn aus der Familienpartei CDU und aus der Familienpartei CSU geworden, meine Damen und Herren?
Die SPD war für die Zustimmung in diesem Punkt schon im Vorfeld scharf kritisiert worden. Die stellvertretende Fraktionschefin Högel sprach heute aber von einer tragfähigen Lösung.
Es ist uns schwer gefallen und wir setzen jetzt nur aus für subsidiär Schutzberechtigte für 2 Jahre und wir erlauben eine Härtefallregelung. Und ich denke, dass das eine maßvolle Regelung ist, die man hier auch verabschieden kann.
Der innenpolitische Sprecher der CSU Weber konnte die Aufregung der Opposition nicht nachvollziehen. Schließlich sei bis August letzten Jahres der Familiennachzug für Subsidiärschutzberechtigte schon einmal ausgesetzt gewesen.
Wir kehren schlichtweg nur zu dem Rechtszustand zurück, der bis zum 1. August 2015 gegolten hat, an dem Sie auch nie irgendeinen Anstoß genommen haben.
Aber die Opposition kritisierte auch andere Aspekte des Asylpakets 2, wie das Vorhaben, dass Abschiebungen im Krankheitsfall nur noch verhindert werden können, wenn ein Attest lebensbedrohliche oder schwerwiegende Krankheiten belegt.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wissen Sie eigentlich, was es bedeutet, innerhalb von 2 Wochen, wie das Gesetz sagt, ein Fachgutachten herbeizubringen?
Die innenpolitische Sprecherin der Linken Jelpke kommt deshalb zu dem Schluss:
Das Asylpaket ist ein Paket von Grausamkeiten. Wir werden es auf gar keinen Fall mittragen.
Zur Debatte stand ebenfalls der Gesetzentwurf zur erleichterten Ausweisung von Straftätern. Für Justizminister Maas ist er eine klare Botschaft, auch mit Blick auf die Vorfälle der Silvesternacht in Köln.
Wer vor Verfolgung, Krieg und Terror flieht, der findet bei uns Schutz. Und wer hierher kommt und dabei diesen Schutz ausnutzt, um schwere Straftaten zu vergehen, für den ist bei uns kein Platz. Wir sind hilfsbereit, aber nicht blind, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Deutschland also ein Land mit Herz und Regeln. Zumindest aus Sicht der Bundesregierung sind die heute debattierten Gesetzesentwürfe Ausdruck dessen.
Ein anderes Thema. Die deutschen Rüstungsexporte haben ein Rekordniveau erreicht. Addiert man die Summe der Einzelausfuhrgenehmigungen und die Rüstungskooperation mit EU und NATO, kommt man auf rund 12,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. 2014 war es etwa die Hälfte. Bundeswirtschaftsminister Gabriel reagierte heute auf eine Anfrage der Linksfraktion. Er kündigte eine restriktivere Rüstungspolitik an und will eine Kommission zur Kontrolle einsetzen, die bis zum Sommer Ergebnisse liefern soll. Aus Berlin Christoph Prössel.
Sigmar Gabriel steht im Wort. Der Wirtschaftsminister hat zu Beginn seiner Amtszeit ein Versprechen abgegeben. Die Bundesregierung sollte restriktiver mit Genehmigungen für Waffenexporte umgehen. Er kündigte mehr Transparenz an, wollte die Ausfuhren von Kleinwaffen reduzieren und ein System zur Kontrolle nach dem Export etablieren, damit Waffen nicht in Krisenregionen weiterverkauft werden. Und weil das Thema so heikel ist, trat der Minister heute lieber selber vor die Presse, bevor die Eckdaten für 2015 auf anderem Wege in die Öffentlichkeit gelangen. Positiv hob Gabriel den Rückgang beim Export von Kleinwaffen hervor.
An Drittländer, also an Nicht-EU- oder NATO-Staaten oder der NATO gleichgestellte Staaten, wurden noch im Jahr 2013 Kleinwaffen im Wert von mehr als 42 Millionen Euro genehmigt. Im Jahr 2014 habe ich diesen Anteil fast halbieren können auf 21 Millionen Euro und im Jahr 2015 betrug der Wert nur noch knapp 16 Millionen Euro.
Ein Minus von 60%. Kleinwaffen gelten als moderne Massenvernichtungswaffen. Durch Pistolen und Gewehre kommen in den zahlreichen Konflikten weltweit die meisten Menschen ums Leben. Der Minister lobte auch die neue Transparenz seines Hauses. Das Wirtschaftsministerium veröffentlicht neuerdings halbjährlich Zahlen über genehmigte Exporte. Bislang geschah dies nur jährlich. Gabriel sieht aber auch Schatten in der Bilanz für 2015. Insgesamt hat die Bundesregierung deutlich mehr Rüstungsexporte genehmigt, Geschäfte im Wert von 7,5 Milliarden Euro. 2014 waren es noch rund 4 Milliarden gewesen, 2013 rund 6 Milliarden Euro. Doch für diesen hohen Wert gebe es besondere Gründe.
Im Jahr 2015 ist der erste Sonderfaktor die Genehmigung von 4 Tankflugzeugen nach Großbritannien, die alleine einen Wert von 1,1 Milliarden Euro haben.
Ein weiterer Grund, die Lieferung von Panzern nach Katar. Das Geschäft hatte der Vorgänger von Gabriel genehmigt. Und der Wirtschaftsminister machte deutlich, innerhalb der jetzigen Bundesregierung habe es Widerstand gegeben, das Geschäft abzublasen. Jan van Aken, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei.
Sigmar Gabriel hat die Verantwortung. Er hätte am Ende Nein sagen können. Offenbar haben andere Minister oder die Kanzlerin, wer auch immer, ihn davon abgehalten. Ehrlich gesagt, bei einer so großen Geschichte, Panzer an Katar, die gerade Krieg führen in Jemen, wenn ich mich da nicht durchsetzen kann, dann habe ich den Job doch verfehlt.
Und angesichts des Volumens, das deutsche Firmen 2015 ausgeführt haben, kommt Van Aken zu dem Schluss.
Er ist im Moment der Großmeister der deutschen Waffenexporte.
Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger, sagte, bei Sigmar Gabriel klaffe zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine hässliche Lücke der Verantwortungslosigkeit.
Der Handel mit Russland ist eingebrochen und die deutsche Wirtschaft forderte heute ungewöhnlich deutlich ein Ende der EU-Sanktionen. 60% der in Russland tätigen deutschen Firmen wünschten sich einen sofortigen Wegfall der Sanktionen. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft und die deutsch-russische Auslandshandelskammer forderten heute ein Entspannungssignal an Moskau. Aus Berlin berichtet Thorsten Huhn.
Die deutschen Ausfuhren nach Russland verringerten sich im vergangenen Jahr um über 25%. Der neue Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, Linde-Chef Wolfgang Büchele, stellt fest:
Der Export ist auch im letzten Jahr noch mal dramatisch eingebrochen. Und wir haben im Vergleich zum Vergleichsjahr 2012 heute ungefähr eine Halbierung der Exportzahlen.
Büchele verweist aber darauf, dass der Rückgang nicht nur auf die Sanktionen des Westens gegen Russland zurückzuführen ist. Auch der drastisch gesunkene Ölpreis und der niedrige Rubelkurs spielten eine wichtige Rolle. Die deutschen Unternehmen hadern weiter mit den Sanktionen. Nach einer Umfrage des Ostausschusses plädieren 60% der in Russland aktiven deutschen Unternehmen für ein sofortiges Ende der Sanktionen. Weitere 28% fordern einen schrittweisen Abbau. Büchele akzeptiert die Sanktionen als Mittel der Politik, hofft aber trotzdem auf einen schrittweisen Abbau.
Als Wirtschaft steht es mir nicht zu kommentieren, warum die Politik nun gerade dieses Instrument gewählt hat. Es ist aber ein Instrument, das durchaus auch Erfolge erzielt hat. Ich glaube aber, dass das Thema Russland über Sanktionen alleine nicht zu lösen sein wird. Dialog auf allen Ebenen ist ganz essentiell.
Und um diesen Dialog bemüht sich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK. Er hat deswegen eine Russland-Konferenz einberufen. 150 Gäste aus Russland sind gekommen, auch der Minister für wirtschaftliche Entwicklung. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wanstleben rief dazu auf, nach Gemeinsamkeiten zu suchen.
Wir wissen, wie relevant es ist, schlicht zusammenzukommen, zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten. Denn Trennendes, meine Damen und Herren, hat im Moment Hochkonjunktur. Heute suchen wir nach den Gemeinsamkeiten.
Auch Staatssekretär Matthias Machnick aus dem Bundeswirtschaftsministerium forderte dazu auf, im Gespräch zu bleiben.
Auch wenn es Interessenunterschiede gibt, auch wenn es Konflikte gibt. Das Entscheidende ist, dass es uns gelingt, den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten, miteinander im Dialog zu sein und zu definieren, was sind eigentlich Schritte, um zu einer Normalisierung, um zu neuem Vertrauen und zu neuer Kooperation zu kommen.
Der russische Wirtschaftsminister Alexei Ulyukayev räumte ein, dass die wirtschaftliche Situation seines Landes schwierig sei. Aber die Talsohle sei durchschritten. Er betonte, Russland unterstütze die im Lande tätigen deutschen Unternehmen. Er wünscht sich von ihnen mehr Investitionen. Auf bessere Zeiten hofft auch der Präsident der deutsch-russischen Außenhandelskammer, Rainer Seele. Die Vision von einem großen einheitlichen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok will er nicht aufgeben.
10:07, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 6 Kläger wollten in Karlsruhe erreichen, dass der Staat etwas gegen die Missstände in deutschen Pflegeheimen unternimmt. Ihre Verfassungsbeschwerden wurden aber nicht zur Entscheidung angenommen. Denn, grob gesagt, waren ihre Beschwerden nicht konkret genug, woran genau sie persönlich die Missstände festmachten. Mit anderen Worten, pauschale Annahmen, dass sie eines Tages unter einem Pflegenotstand leiden könnten, reichen nicht. Aus Karlsruhe berichtet Klaus Hempel.
Um einen wichtigen Punkt vorwegzunehmen, aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lässt sich nicht entnehmen, dass in den deutschen Pflegeheimen alles in bester Ordnung wäre. Es geht vielmehr um die Frage, ob die Kläger ihre Verfassungsbeschwerden ausreichend begründet haben, wie es zwingend vorgeschrieben ist. Und das haben sie nach Ansicht der Richter nicht getan. Deshalb wurden die Beschwerden als unzulässig zurückgewiesen. Geklagt hatten 6 Frauen und Männer, die zum Teil ambulant gepflegt werden. Sie befürchten, dass sie aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes in einem Heim untergebracht werden müssen. In ihren Verfassungsbeschwerden kritisieren sie die Missstände in deutschen Pflegeheimen. Die Bewohner würden zum Teil nicht angemessen betreut und nicht ausreichend ernährt. Die bisherigen Reformen im Pflegebereich seien völlig unzureichend gewesen. Der Staat habe aber die Pflicht, per Gesetz eine angemessene Versorgung sicherzustellen, und zwar so, dass sie den Grundrechten der Pflegebedürftigen genügen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klagen, die vom Sozialverband VDK unterstützt wurden, als unzulässig zurückgewiesen. Die Richter weisen darauf hin, dass sie den Gesetzgeber nur in seltenen Ausnahmefällen zu bestimmten Handlungen verpflichten können. Bei der Frage, wie der Staat die Pflege organisiere, habe er einen weiten Ermessensspielraum. Welche Maßnahmen geboten sind, könne das Verfassungsgericht deshalb nur begrenzt überprüfen. Das Gericht könne erst dann eingreifen, wenn der Gesetzgeber seine Schutzpflichten eindeutig verletzt habe. Genau dies hätten die Kläger nicht ausreichend vorgetragen. Sie hätten konkret deutlich machen müssen, wo genau die Qualitätssicherung in der Pflege überhaupt nicht funktioniert. Das sei aber nicht geschehen. Außerdem sei gar nicht sicher, ob die Kläger tatsächlich später einmal stationär gepflegt werden müssten. Dann weisen die Richter darauf hin, dass sich jeder Betroffene ein Pflegeheim frei auswählen kann. Sollte es Missstände bei der Pflege geben, könnten Pflegebedürftige jederzeit vor den Fachgerichten klagen.
Es gibt nicht mehr viele Überlebende, die über die Vernichtungslager der Nazis Zeugnis ablegen können. Und es sind nur noch wenige, die man für die Verbrechen, wie sie in Auschwitz geschahen, zur Rechenschaft ziehen könnte. Eine Ausnahme ist der Strafprozess in Detmold gegen einen früheren SS-Wachmann im Konzentrationslager Auschwitz, der als Mordgehilfe in 170.000 Fällen angeklagt ist. Jens Olaf Burdorf berichtet vom 4. Verhandlungstag.
Die Rampe in Auschwitz. Das war die Hölle auf Erden, sagte heute 85-jährige William Gleed im Zeugenstand. Er ist aus Toronto in Kanada nach Detmold gekommen, um hier mit 2 weiteren Holocaust-Überlebenden auszusagen. Im Frühjahr 1944 wurde er in das KZ deportiert, für nur 2 Wochen, die ihm aber wie Jahre vorkamen. Noch heute hört er die Schreie von Kindern, Müttern und alten Menschen, wann immer er in einer Menschenmenge ist. Noch mehr als die Gaskammern verkörpert die Rampe für ihn die Willkür der Todesfabrik. Denn nur mit einem Fingerzeig entschied ein SS-Mann gleich nach der Ankunft im Lager über Leben und Tod. Nach rechts einordnen hieß weiterleben, nach links das Gas, den Tod. Ein persönliches Erlebnis ist für William Gleed bezeichnend für die Unmenschlichkeit, als er im Lager mit seinem Vater einem SS-Mann begegnete, der sie anhielt und den so verehrten Vater willkürlich ins Gesicht schlug und dann erst sagte:
"You take off your hat, Schweinhund."
Nimm deinen Hut ab, du Schweinehund. Da hatte er natürlich schon seinen Hut abgesetzt, dann entschuldigte er sich. Ich fühlte mich schrecklich. Auschwitz war ja so fürchterlich und das war im Vergleich natürlich nichts wirklich Schlimmes. Aber für mich war das das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. Auch wenn keiner der bisher gehörten 6 Zeugen den Angeklagten persönlich wiedererkannt hat, sind ihre Aussagen dennoch wichtig, sagt Oberstaatsanwalt Andreas Brendel.
Wichtig ist zu wissen, was hat die SS in Auschwitz gemacht. Das kann man sicherlich anhand von historischen Unterlagen nachweisen, das kann man verlesen. Aber Aussagen verlesen ist immer noch was anderes, als wenn direkt Betroffene dieser Handlungen der SS-Leute von Auschwitz darüber berichten und letztendlich die Gräueltaten, die die SS in Auschwitz begangen hat, hier schildern.
Ein Zeuge aus Israel, Mordechai Elder, drückt am Schluss des Tages seine hohe Wertschätzung für das deutsche Justizsystem aus, das einen solchen Prozess ermöglicht. Der Angeklagte Reinhold Hanning verfolgt die Aussagen der Zeugen im Rollstuhl, den Blick gesenkt, ohne merkliche Regung. Ob er überhaupt etwas von den Zeugenaussagen aufnimmt, ob es ihn beschäftigt, das ist nicht zu erkennen. William Gleed hat die Hölle von Auschwitz überlebt. Er erwartet vom Angeklagten nur diese Worte.
I'm sorry. That's all.
Nicht Rache, sondern Gerechtigkeit, so formulierte Simon Wiesenthal, sei, worum es gehe. Der Prozess wird in einer Woche in Detmold fortgesetzt. Er gilt als einer der bedeutendsten arabischen Literaten der Gegenwart und wird immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt. Der syrisch-libanesische Lyriker mit dem Künstlernamen Adonis. In Osnabrück erhielt der 86-Jährige, der im Pariser Exil lebt, heute den Erich-Maria-Römerk-Preis. Voraus ging ein heftiger Streit um den Preisträger, dem syrische Oppositionelle vorwerfen, sich nie klar vom Assad-Regime in Damaskus distanziert zu haben. Birgit Schütte berichtet.
Adonis erhielt die Auszeichnung im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses, wo 1648 der Westfälische Friede geschlossen wurde. Damals stellten die beteiligten Parteien die Frage der Religion zurück und regelten das Zusammenleben auf rein rechtlicher Basis. Auch der Friedenspreisträger Adonis fordert in der arabischen Welt die Trennung von Religion und Staat. Friede könne es dort nur ohne die Religion geben. Diese Forderungen hätten ihn letztendlich in die Kritik gebracht, sagte der Präsident der Jury Wolfgang Lücke.
Ich glaube, die verstehen ihn schon, aber die nehmen ihm eben diese Radikalität übel, mit der er einfach auf die Trennung von Religion und Staat hinweist und eben sagt, dass die Religion keine Lösung ist aus seiner Sicht. Ich glaube, das ist das, was viele befremdet.
Syrische Oppositionelle, die die Preisverleihung verfolgten, sehen es mit anderen Augen. Sie fühlen sich von einem der bekanntesten arabischen Dichter alleingelassen. Sie hätten sich bei ihren friedlichen Protesten gegen Assad Unterstützung gewünscht von Adonis, der seit über 30 Jahren in Paris im Exil lebt. Die Bewegung habe die gleichen Ziele gehabt wie Adonis, erklärt Anis Hamdoun, der seit 2 Jahren als politischer Flüchtling in Osnabrück lebt. Die Trennung von Staat und Religion, Emanzipation der Frauen und gleiche Rechte für alle.
Die Revolution hat das schon von Anfang gesagt. Millionen Leute waren in die Straße gelaufen und sie wollten von Anfang Freiheit, Freiheit und Freiheit. Und Adonis hat sich zurückgehalten und gar nicht gesagt.
Das sei nicht richtig, verteidigt sich Adonis. Seine Kritiker werfen ihm auch vor, sich nicht von der Assad-Diktatur distanziert zu haben. Der 86-Jährige verweist auf ein Buch, das er vor 5 Jahren zum arabischen Frühling geschrieben habe. Es beginne mit einem Brief an Assad.
Und ich habe ihn dazu aufgerufen, die Macht zu verlassen. Was soll ich mehr tun? Ich habe den arabischen Frühling verteidigt und ich habe mein ganzes Leben die Diktaturen auch kritisiert.
Für die Zukunft im arabischen Raum sieht Adonis schwarz. Der arabische Frühling sei gescheitert. Es sei eine Kultur der Tyrannei entstanden. Die Oppositionen, besonders die bewaffneten Gruppen, würden statt einer Entwicklung der Demokratie die arabische Welt in mittelalterliche Strukturen zurückführen.
Mit nur einem einzigen Buch wurde sie weltberühmt. Jetzt starb Harper Lee, die Autorin von Wer die Nachtigall stört, im Alter von 89 Jahren. Ein Nachruf von Sabrina Fritz.
Harper Lee starb wenige Wochen vor ihrem 90. Geburtstag in einem Pflegeheim in Alabama. Dort im tiefen Süden der USA ist sie aufgewachsen. Das Verhältnis zwischen schwarzen und weißen Amerikanern in einer Kleinstadt in den 30er Jahren hat sie in ihrem berühmten Buch Wer die Nachtigall stört festgehalten. Es erzählt die Geschichte des Anwalts Atticus Finch, der einen Schwarzen verteidigt, der zu Unrecht beschuldigt wird, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Harper Lee bekam dafür den Pulitzerpreis und wurde zu einer der bekanntesten Schriftstellerinnen der USA. Das Buch enthält viel von ihrer Familie, so war auch ihr Vater ein bekannter Anwalt. Im vergangenen Jahr tauchte eine frühere Version des Buches auf, die für viel Wirbel sorgte, denn darin beschreibt Harper Lee den Anwalt mit einem weniger guten Charakter. Harper Lee selbst hatte keine eigene Familie und schrieb nach Wer die Nachtigall stört kein Buch mehr. Sie studierte Jura und veröffentlichte einige Artikel. Auf die Frage, warum sie kein weiteres Buch mehr veröffentlichte, sagte sie: Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte.
Und auch im Echo des Tages ist jetzt alles gesagt. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.